Wenn du schon mal die Möglichkeit hattest, dabei zu sein, wie ein Kleinkind laufen lernt, dann hast du sicher gut erkennen können, wie das Kind nicht aufsteht und gleich perfekt losläuft, sondern du hast beobachtet, wie es mal hinfällt, sich wieder aufrappelt und dann wieder hinfällt. Und das wiederholt sich immer wieder. Und du konntest sehen, wie es Schritt für Schritt weitere Strecken zurücklegen konnte. Und es würde uns eigentlich nie in den Sinn kommen, dem Kind zu sagen, nach dem ersten Mal aufstehen, aber schau bitte, dass du nie mehr hinfällst. Vielmehr schauen wir darauf, dass wir dem Kind so eine Umgebung schaffen, wo es gut laufen lernen kann. Ja, und laufen lernen ist ja nicht der einzige Prozess, den wir in unserem Leben machen, sondern wir stehen ja eigentlich fast andauernd in irgendeinem Lernprozess drin. In unterschiedlichen Dingen müssen wir lernen. Und in den wenigsten Fällen machen wir das und es läuft von Anfang an perfekt. Sondern es passieren uns vielleicht sogar mehrmals hintereinander dieselben Fehler. Ich musste gerade vor kurzem beim Arzt einen Lungenfunktionstest machen. Und ich hatte da die Aufgabe, so über ein Mundstück eine Wolke auf einem Bildschirm auf einer gewissen Höhe zu halten. Also wenn ich den Druck erhöht habe mit der Atmung, dann stieg die Wolke. Und wenn ich die Atmung locker ließ, dann sank die Wolke. Und die musste so, meine Aufgabe war, dass sie immer auf derselben Höhe schweben musste. Und ich muss zugeben und auch ehrlich sagen, das war gar nicht so einfach. Und ich habe manchmal auch denselben Fehler gemacht. Ich habe das nicht auf Anhieb gecheckt, wie das geht, sondern ich machte ein paar Mal denselben Fehler. Nämlich, dass ich von Beginn weg zu wenig Druck gab und die Wolke einfach wieder absackte. Aber ihr kennt sicherlich den Ausspruch, hoffentlich lernen wir aus unseren Fehlern. Hoffentlich lernen wir aus unseren Fehlern. Und dieser Anspruch, denke ich, der sitzt so tief in uns drin. Und oft hört man diesen Satz, diesen Ausspruch, auch im Zusammenhang mit dem Christsein. Und manchmal wird er sogar erweitert mit dem Ausspruch, hoffentlich machen wir den Fehler erst gar nicht. Ich finde diesen Ansatz, aus Fehlern lernen, eigentlich gar nicht schlecht. Und es klingt ja auch nicht schlecht, das dem Fehler erst gar nicht zu tun. Und es passt irgendwie auch zur biblischen Grundhaltung. Dort geht es ja nämlich auch darum, sich zum Guten zu verändern. Doch ich sehe in diesen beiden Aussprüchen auch eine Gefahr drin. Nämlich die Gefahr, nehmen wir nochmals das Beispiel vom Kind, das laufen lernt. Und dieses Beispiel zeigt ja uns gut, dass dieser Lernprozess darin besteht, dass es aufsteht, einen Fehler macht, sich wieder aufrappelt, wieder einen Fehler macht und trotzdem darin Fortschritte macht. Aber es probiert immer wieder und es geschehen Fehler. Bildlich gesprochen ist es ein wiederkehrendes Hinfallen und wieder aufstehen. Fehler machen, das gehört zu einem Lernprozess. Und einem Lehrer würde es ja auch nie in den Sinn kommen, seinem Schüler zu sagen, schau mal, du bist hier und du sollst alles von Anfang an perfekt machen. Die Gefahr, die ich sehe in diesen beiden Aussprüchen, ist, dass wir diesen Lernprozess teilweise nicht zulassen. Weil wir so konzentriert darauf sind, dass wir ja keinen Fehler machen dürfen. Dass wir aus unseren Fehlern unbedingt lernen müssen. Und jetzt stell dir mal einmal vor, ein Mensch, der lernt Gott kennen und beginnt in seinem Leben immer mehr diesem Gott zu vertrauen. Und er kommt so weit, dass er sich entscheidet, ich will mich diesem Gott ganz zuwenden. Er entscheidet sich, ich will mit Gott zusammen mein Leben teilen. Ich will mit ihm zusammen unterwegs sein. Er entscheidet sich, mit einem Leben mit Gott zusammen. Und damit, mit dieser Entscheidung, beginnt eigentlich ein neues Leben. Es beginnt eine Beziehung mit Gott. Und jetzt meine Frage ist darin, was denkt ihr? Läuft in diesem neuen Leben einfach von Anfang an alles perfekt? Ich denke bei weitem nicht, sondern es beginnt auch hier in diesem neuen Leben, in dieser Beziehung zu Gott, wie ein Lernprozess. Und dabei nimmt Gott die Stellung ein des Vaters und ich als Mensch darf das Kind sein. Oder du kannst dir das auch noch anders vorstellen. Jesus ist sozusagen der Lehrer und ich darf sein Schüler sein. Und vorher hatte ich von der Gefahr gesprochen, dass wir teilweise diesen natürlichen Lernprozess nicht zulassen. Und spannenderweise sehe ich diese Tendenz auch da bei uns in unseren christlichen Kreisen, dass wir diesen Lernprozess im Glaubensleben nicht zulassen. Ich glaube, wir sollten uns in der Sache vor allem auf eines konzentrieren oder wieder mehr Bedeutung geben, nämlich, dass unser Glaubensleben mit den dortigen Lernprozessen nicht von unserem Alltag und den Lernprozessen, die wir dort machen, getrennt werden sollen, sondern wir haben ein Leben. Es ist ein Leben. Und darin lerne ich, wie man kocht, aber darin lerne ich auch, wie ich meinem Nachbar vergeben kann. Und dabei ist Gott mein Lehrer. Der Unterschied also zu jemandem, der nicht an Gott glaubt, ist, dass ich ein Lernender bin bei Gott. Sozusagen mich bei ihm in der Schule befinde. Und diese Schule beinhaltet nicht nur geistliche Themen, sondern mit unser Leben, mit allem drum und dran. Die Bibel ist nämlich, wenn ihr da mal hineinschaut und die Geschichten liest, ist sie vollgestopft mit Geschichten von Menschen, die von Gott gelernt haben. Und die waren bei weitem nicht alle von Anfang an perfekt, sondern es waren alles Lernende. Die waren nicht einfach ausgebildet und fertig, sondern sie haben manchmal sogar die Fehler 3-4 Mal gemacht, sind wieder aufgestanden und haben es weiterhin probiert. Wir haben aber darin ein großes Problem, nämlich, dass in der Beziehung zu Gott unser Gegenüber perfekt ist und er macht keine Fehler. Wie soll in einer solchen Beziehung drin, wo mein Gegenüber perfekt ist und keine Fehler macht, ein Lernprozess stattfinden, wo Fehler erlaubt sind? Und ich möchte zu dieser Frage in diesem Zusammenhang einen Blick auf die Geschichte werfen zwischen Jesus und dem Petrus. Und Petrus war ja ein Schüler von Jesus, sicherlich der auffälligste. Ihr kennt vielleicht die Geschichten von ihm. Und er war sicherlich derjenige wahrscheinlich, wo am meisten von Jesus gelernt hat. Und da gab es zum Beispiel dieses Erlebnis, ich finde es ein cooles Erlebnis, auch eine coole Geschichte, nämlich das Erlebnis, wo Petrus auf dem Wasser ging. Und ich möchte euch da kurz was vorlesen daraus. Und zwar finden wir diese Geschichte im Matthäusevangelium, Kapitel 14, und ich lese Vers 28 bis 29. Da rief Petrus: Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Ich nehme nicht an, dass schon jemand von euch auf dem Wasser gegangen ist. Aber vielleicht kennt ihr die Situation oder habt ihr auch schon mal erlebt, dass ihr mutig mit Jesus zusammen etwas gewagt habt. Und dabei war es, wie wenn man so auf einer Erfolgswelle reitet und dabei auch wundersame Dinge erlebt. Ich erinnere mich gerne an solche Momente, wo ich mutig mit Jesus zusammen was gewagt habe. Die sind so richtig prägend in meinem Leben. Und die hatten echt Power. Ich erinnere mich gern zurück an solche Momente. Vielleicht kennst du aber auch den Moment, wo du von einer solchen Welle abgestürzt bist. Wo du deinen Blick nicht mehr mutig auf Jesus gerichtet hast, sondern auf dich selbst. Und ich möchte dir hier eine kleine Zwischenfrage stellen. Was musst du tun, ohne einen Spiegel, damit du dich selber siehst? Nach unten schauen, dann sehe ich mich selbst. Und genau das hat Petrus gemacht. Er hat nach unten geschaut, die Wellen gesehen und ist untergegangen. Ging so langsam nach unten. Wenn wir nach unten schauen, das heißt auf uns selbst und nicht mehr auf Jesus schauen, sondern auf die Wellen, also ich sage mal auf unsere Probleme, auf unsere Herausforderungen, auf unsere Stürme in unserem Leben, auf Leid, auf Krankheit, alles Mögliche, wo um uns herum geschieht und mit uns zu tun hat, wenn wir unseren Blick darauf richten, auf uns selbst, dann gehen wir unter. Und ich glaube, den Fehler, den haben wir nicht erst einmal gemacht. Ich habe schon oft das erlebt, dass ich bildlich gesprochen abgesunken bin. Es gibt so Zeiten im Leben, die fühlen sich an wie ein Marathon. Und ich würde sagen, das passt momentan in unsere Zeit. Es fühlt sich an wie ein Marathonlauf. Ich wünschte mir zu Beginn dieser Pandemie so einen 100-Meter-Sprint und dann ist es vorbei, dann haben wir es hinter uns, wir sind im Ziel und alles ist wieder gut. Doch wir alle haben gemerkt, es ging länger und man musste sich umorientieren. Und zwischen Weihnachten und Neujahr, also im letzten Jahr, da war ich an einem Punkt in diesem Marathonlauf, wo ich aufgeben wollte. Wo eine Stimme in mir drin gesagt hat, so jetzt will ich nicht mehr. Jetzt setze ich mich hin, jetzt ist mir alles egal. Jetzt will ich nicht mehr. Und ich habe mich auch die Frage gestellt, wieso tue ich mir das überhaupt an? Wieso machst du das? Und nur ein paar Monate vorher, es war noch nicht lange, da hat mir Gott was ganz Wichtiges gelernt. Und zwar eigentlich etwas sehr Liebevolles. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, schau Christian, das, was momentan ist, ist kein 100-Meter-Sprint, wie du dir es wünschst, sondern es ist ein Marathon. Stell dich auf einen Marathon ein und vor allem bekämpf nicht diesen Marathon, sondern konzentriere dich vielmehr auf mich. Ich laufe mit dir diesen Lauf mit und ich möchte dir helfen. Wir wollen gemeinsam diese Strecke bewältigen. Was geschah jetzt aber zwischen Weihnachten und Neujahr bei mir? Ich bin sozusagen nicht mehr mit dem Kopf oben mit Gott zusammengelaufen, sondern ich begann, meinen Kopf zu senken und habe auf mich geschaut. Ich habe nur noch auf die Steine im Weg, bildlich gesprochen, geschaut. Ich habe nur noch auf das geschaut, was mich genervt hat und das ich nicht mehr will. Und habe dabei meinen Herrn aus dem Blick verloren, der eigentlich neben mir herging. Es fühlte mich so an, wie wenn ich ertrinke. Und was macht man dann? Ja, man schreit um Hilfe. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe um Hilfe gerufen. Und als Petrus um Hilfe rief, da hat ihn Jesus nicht einfach untergehen lassen, sondern er hat ihm die Hand entgegengestreckt. Jesus will nicht zuschauen, wie wir untergehen, sondern er möchte uns helfen, wieder hochzukommen. Er möchte uns helfen, weiterzugehen. Das hat er gemacht, wenn ich zurückschaue. Er hat mir die Hand hingehalten und gesagt, Christian, steh auf. Wir gehen weiter. Der Marathon geht weiter. Ich möchte dir helfen. Und wenn danach Jesus zu mir sagt, Christian, wo ist eigentlich dein Vertrauen? Da muss ich ehrlich sagen, ja Herr, du hast recht. Ich habe schon so oft erleben dürfen, dass du mich nicht im Stich lässt. Was ist also so die Lernerfahrung? Ich glaube, zum einen ist es das, dass in der Schule von Jesus Fehler passieren und sie dürfen passieren. Und es kann auch sein, dass uns manchmal dieselben Fehler ein paar Mal passieren sogar. Doch Jesus lässt uns deswegen nicht hängen, sondern er möchte uns aufhelfen. Er möchte uns helfen, weiterzugehen. Und wenn er dabei nach unserem Vertrauen fragt, dann will er damit uns nicht einen Vorwurf machen, sondern er fragt uns danach, weil ihm das am wichtigsten ist. Es geht ihm um das. Er will eine Beziehung zu uns. Und dafür braucht es Vertrauen. Das ist das Erste, wo er uns lernen möchte. Er möchte uns lernen, dass er vertrauenswürdig ist. Was ist jetzt aber, wenn ein Fehler geschieht und diese Beziehung zu Jesus zerbricht? Ich möchte mit euch dazu noch eine weitere Geschichte von Petrus anschauen. Und zwar, als Petrus Jesus dreimal verleugnete und danach krähte dieser Hahn. Und Petrus wusste ganz genau, jetzt habe ich was ganz, ganz Schlimmes gemacht. Jetzt habe ich versagt. Wir lesen das in Matthäus 26, Verse 74 und 75. Ich möchte euch das vorlesen. Matthäus 26, 74 bis 75. Da rief Petrus: Ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Und Petrus fielen die Worte ein, die Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Und da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung. Überleg dir mal, wie muss das für Petrus gewesen sein, als am Sonntagmorgen dann Jesus auferstanden ist? Wie musste Ostern für Petrus gewesen sein? Also ich denke, auf der einen Seite hat er sich sicher riesig gefreut. Der Herr, der lebt wieder. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass auf der anderen Seite dieses Versagen war und vor allem die Unsicherheit, wie geht Jesus jetzt mit mir um? Was passiert jetzt mit unserer Beziehung? Wie geht's dir, wenn dir ein Versagen passiert? Und wenn du genau weißt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und vielleicht hast du sogar jemanden verletzt, der dir ganz nahe steht. Man schämt sich dafür. Am liebsten würde man es rückgängig machen und sagen: Komm, wir spulen die Situation zurück und dann machen wir nochmal. Aber wir wissen alle, das geht nicht. Man wünscht sich vor allem auch eines: Man hofft darauf, dass es wieder in Ordnung kommt. Man wünscht sich, dass die Beziehung wieder in Ordnung kommt. Dass es die Beziehung zu demjenigen Menschen nicht zu sehr belastet. Und Petrus erlebt in der Hinsicht mit Jesus zusammen was ganz Spezielles. Nämlich, dass Jesus die kaputtgegangene Beziehung wieder heilen will. Er nimmt seinen Jünger, seinen Schüler auf die Seite und fragt ihn, und wir lesen das im Johannes, Kapitel 21, Vers 15. Jesus fragt ihn da was ganz Spezielles. Nach dem Essen fragte Jesus Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich finde es ganz spannend in der Situation. Jesus hält dem Petrus keine Standpauke. Er setzt ihn auch nicht unter Druck und sagt ihm: Schau mal, diesen Fehler, mach das nie mehr sonst. Pünktli, pünktli, pünktli. Sondern er fragt ihn einfach nach der Liebe. Liebst du mich? Liebst du mich, Petrus? Und damit gibt er Petrus die Chance, wieder in diese Beziehung einzusteigen. Und ich glaube auch, Er hat ihm geholfen, seine Schamgefühle abzulegen. Auch wenn nicht alles perfekt läuft in der Schule von Gott, wenn wir sogar völlig versagt haben, besteht Hoffnung. Weil es Jesus in erster Linie nicht darum geht, dass wir alles Musterschüler sind und nur die Besten auch durchkommen, sondern es geht ihm um die Beziehung, um eine Beziehung zu haben, die auch dann wieder die Chance bekommt, wenn man versagt hat. Die Chance bekommt, wieder heil zu werden. Wir Menschen, wir tendieren aber dazu, dass wir Lernmethoden haben und anwenden, indem wir Druck ausüben. Im Sinne von, mach diesen Fehler nicht mehr. Schau, dass du aus deinen Fehlern lernst. Und am besten machst du sie erst gar nicht. Ich bin überzeugt davon, wenn ich Jesus beobachte, dann tut er hier was ganz anderes. Er wendet eine Lernmethode an, die mich sehr berührt. Und ich bin davon überzeugt, dass das Resultat viel tiefgründiger und nachhaltiger ist, als wenn ich Druck ausübe und meinem Gegenüber vorwerfe, so fast schon als Vorwurf sage, mach diesen Fehler ja nicht mehr. Denk daran, lern aus deinem Fehler und so weiter. Jesus macht hier was ganz anderes. Er stellt die Frage, liebst du mich? Kommen wir nochmals zurück zum Kind, das laufen lernt. Es braucht ein gutes Umfeld, ein gutes Lernumfeld. Und Jesus bietet uns ein Umfeld, das geprägt ist von Gnade, von Geduld und von Barmherzigkeit. Es ist ein Lernumfeld voller Hoffnung. Auch wenn Fehler passieren, auch wenn mein Gegenüber perfekt ist und keine Fehler macht, besteht Hoffnung. Und in dem Sinn möchte ich dir Mut machen, nicht aufzuhören, mit Jesus zu unterwegs sein, ihn als Lehrer anschauen und ihn auch immer wieder zu fragen, Jesus, was willst du mir lehren? Denn ein besserer Lehrer und ein besseres Lernumfeld, das werden wir nicht bekommen, als das, was wir bei unserem Herrn haben. Seid mutig und seid solche Menschen, die so unterwegs sind. Es sind Hoffnungsmenschen, die auch Hoffnung verbreiten und nicht solche, die Druck machen und Druck ausüben. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir so unterwegs sein dürfen.